Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Über die Parlamentswahlen in Polen werden wir gleich sprechen. Dann hören wir, wie der Autor und Musiker Schorsch Kamerun in München Goethes Reineke Fuchs in ein Musical verwandelt hat. Und wir erfahren, warum es in Deutschland einen erheblichen Nachholbedarf gibt in der baukulturellen Bildung. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der Wahlkampf war heftig. Die regierende rechtsnationalistische PiS-Regierung hat viele Register gezogen, um die Opposition in Person von Donald Tusk zu diskreditieren. Jetzt die Wahl, der Wahlabend also heute. Und noch steht das Ergebnis natürlich nicht endgültig fest. Trotzdem wollen wir den heutigen Wahltag und auch den zurückliegenden Wahlkampf jetzt etwas einordnen. Und am Telefon ist nun Agnieszka Lada-Konefal. Sie ist die stellvertretende Direktorin am Deutschen Polen-Institut in Darmstadt und sie hat den Wahltag in Warschau erlebt. Guten Abend, Frau Lada-Konefal.
Guten Abend.
Die Wahllokale haben um 21 Uhr geschlossen. Sind denn die Wahlen jetzt schon richtig endgültig vorbei?
Nein, eigentlich nicht. Die Wahlbeteiligung war so hoch, dass in manchen Wahllokalen Leute noch warten, weil in der Tat die Wahlkommission das einfach nicht geschafft haben. Also alle diejenigen, die bis 21 Uhr gekommen sind, dürfen immer noch abstimmen, aber sie müssen noch warten, wahrscheinlich noch eine Stunde oder sogar zwei bei manchen Wahllokalen müssen sie es tun. So viele wollen in Polen heute abstimmen.
Also ich verstehe Sie richtig. Das ist natürlich nicht flächendeckend, aber es kann durchaus sein, dass es an mehreren Stellen, wahrscheinlich eher in den größeren Städten, ja noch Leute geben, die noch ihre Stimme abgeben wollen.
So ist es genau. Das ist eher in Warschau, in Krakau, wo wirklich die Wahlbeteiligung so hoch ist und wo so viele sich extra eingetragen haben, die normalerweise nicht in diesen Großstädten einfach angemeldet sind.
Was sagt denn diese hohe Wahlbeteiligung aus? Wir haben das ja eben auch in den Nachrichten gehört. Also wahrscheinlich läuft alles darauf hinaus, dass die PiS-Regierung abgewählt wird. Hat denn die Opposition das geschafft, ihre Wähler besonders gut zu motivieren?
Alle Parteien haben es geschafft, Wähler zu motivieren. Die Wahlbeteiligung ist in der Tat enorm hoch, wahrscheinlich 12 Prozentpunkte höher oder sogar noch höher als vor 4 Jahren. Ja, die letzten Umfragen schon in Wahllokalen zeigen, motiviert waren die, die vor 4 Jahren einfach nicht gewählt haben, die Opposition zu wählen. Also ja, die Opposition hat schon viele motiviert, aber generell war die Stimmung einfach so im Wahlkampf, jede Stimme zählt, alle sollen abstimmen und in der Tat, viele haben das so gemacht.
Wie war denn Ihr Eindruck, Frau Lada-Konefal? Lag sowas wie eine Wechselstimmung in der Luft? Dass es sehr knapp werden würde, das war ja wohl klar. Aber so eine Wechselstimmung, das kann man ja vielleicht doch auch spüren.
Ja, das war wirklich Kopf am Kopf rennen. Also man konnte das nicht bis zur letzten Minute richtig sagen. Das war so eine Stimmung, aber Wechselstimmung, dass man wirklich was Neues will. Aber wiederum, alle wussten auch, die Regierung hatte auch viele Anhänger und niemand konnte wirklich bis zum Ende sagen. Und sogar jetzt kann man noch nicht sagen, wie sind die endgültigen Ergebnisse. Also man kann nicht sagen, dass jeder das schon gestern wusste, Wechselstimmung hat das gezeigt. Nee, das war wirklich nicht klar.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, also die Schlangen, die es noch gibt in den größeren Städten, das spricht wohl eher dafür, dass die Opposition davon auch noch profitiert, dass also vielleicht sogar der Sieg noch ein bisschen eindeutiger wird?
Das kann gut sein. In den größeren Städten stimmen viel mehr für die Opposition. Auch jüngere Leute stimmen eher für die Opposition und die kommen eher später in die Wahllokalen. Die PiS gewählt haben, waren eher vormittags schon da.
Die Wahl wurde ja immer als Richtungswahl bezeichnet. Wenn es jetzt so ist, dass die Opposition die Regierung übernehmen wird, bedeutet das dann ein klareres Bekenntnis zur EU? Bedeutet das jetzt auch eine eindeutig proeuropäische Politik durch Donald Tusk?
Auf jeden Fall proeuropäisch, prodemokratisch. Das wird eine total neue Atmosphäre, konstruktive Atmosphäre, Zusammenarbeit in der EU mit Deutschland bedeuten. Viel wird sich ändern, aber Achtung, Achtung, das heißt nicht, dass alle Gesetze jetzt in Polen neu geschrieben werden, dass alles super schnell und super einfach läuft. Das wird noch dauern, bis eine neue Regierung gebildet ist. Der Präsident hat Zeit, das Parlament hat hier Zeit. Also man kann sagen, vielleicht erst im Dezember werden wir in Polen eine neue Regierung haben.
Wenn Sie von einer veränderten Atmosphäre, zu erwartenden Atmosphäre sprechen, wo äußert sich das dann? In den Medien, im Diskurs, in der Kulturpolitik?
Ja, in allen Bereichen, die Sie gerade erwähnt haben, auf jeden Fall. In öffentlichen Medien kann man einen Wechsel wahrscheinlich erwarten, auch in der Kultur, da bestimmt wird da mehr Offenheit, Fördermittel für verschiedene Einrichtungen, Institutionen, Künstler, die jetzt von dieser Regierung, die wir jetzt haben, nicht vielleicht gerade unterstützt wurden. Vor allem Offenheit für verschiedene Stimmungen, Offenheit für auch Fremde und auch für Ausländer, das wird bestimmt zu spüren kommen.
Eine Offenheit, die auch dem Deutschen Polen-Institut zugutekommt?
Wir sind als Deutsches Polen-Institut natürlich offen, generell über Polen zu berichten. Also das heißt, dass für uns, je mehr interessante Ereignisse in Polen, desto mehr für uns zu berichten. Aber Offenheit, natürlich, wir sind immer für Offenheit und für Möglichkeiten, mit verschiedenen Partnern zusammenzuarbeiten. Als deutsche Einrichtung ist uns natürlich wichtig, dass man aus Polen gute Partner hat. Und wir freuen uns einfach auch auf neue Partner, aber auch auf die alte. Das ist nicht so, dass wir mit bestimmten Partnern nicht hier zusammenarbeiten, doch.
Die Wahlen in Polen, Agnieszka Lada-Konnefal war das, die stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts, live aus Warschau zugeschaltet. Frau Lada-Konnefal, vielen Dank und guten Abend.
Vielen Dank.
Schon die Menschen in der Antike wussten, der Fuchs ist ein schlaues Tier. In unzähligen Geschichten quer durch die Jahrhunderte wird über seine Klugheit und Gerissenheit, seinen Witz und seinen Zynismus fabuliert. Goethes Reinigefuchs zum Beispiel erzählt ganz wunderbar und wirkungsvoll von diesem Tier. Der Theaterautor, Regisseur und Musiker Georges Camerun hat aus dem Goethe-Epos in 12 Gesängen nun ein Musical gemacht, unter anderem mit Isegrim und Gieremund, mit Grimbart und dem Kater Hinze. Christoph Leibold hat die Uraufführung des Münchner Residenztheaters im Marstall gesehen, ist zugeschaltet. Herr Leibold, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Alle sind gegen ihn, doch dem schlauen Fuchs gelingt es ein ums andere Mal, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Was interessiert denn Georges Camerun an dieser Geschichte?
Ich glaube mal, er hat ganz banal gesagt, Bock gehabt auf die Fabel, wo eben Tiere auftreten, in denen man aber menschliche Verhaltensweisen sichtbar machen kann. Und bei Goethe ist es ja auch eine Gesellschaftssatire, die eben von diesem Reinicke Fuchs handelt. Sie haben es gesagt, der die anderen an der Nase herumführt. Der König schickt andere Tiere aus, ihn zu holen. Und auch da legt er wieder alle rein mit Lügen, List und Tücke. Also den Bären zum Beispiel, den lockt er mit Honig. Da wird aber auch dann die Gier des Bären offenbar, will sagen, auch die anderen Tiere haben ihre Fehler. Und über Menschen und Gesellschaft was zu erzählen in unterhaltender Form, Entertainment, da ist, glaube ich, Georges Camerun so in seinem Element. Allein, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen hier als Tiere auftreten, das ist eine Steilvorlage, auch für die Kostümbildnerin Gloria Brilowska. Also sie hat da aus dem Vollen geschöpft, Miriam Schröder als Löwenkönig Nobel ist in so einem Goldglitzer-Lametta-Kostüm mit zitronengelber Haarpracht, da stehen die Haare so wie eine Sonne schräg vom Kopf ab. Und Pia Händler in der Titelrolle hat einen orange-weißen Biker-Leder-Overall an, zwei steil aufragende Riesenohren, wie wenn so ein Punker mit Haarspray seine Haare toupiert hat. Also die Kostüme sind Punk und Party und das ist Georges Camerun.
Georges Camerun, Autor, Theaterregisseur und auch Musiker. Er hat die Band, die Hamburger Band, die Goldenen Zitronen mitgegründet. Wie hat er denn, der Sänger, die Musik komponiert? Hat er da alle Musical-Register gezogen?
Also Musical-Register würde ich nicht sagen. Bei Goethe ist es ein Vers-Epos in 12 Gesängen, hier ein Singspiel mit Songs. Er nennt es zwar, Georges Camerun, ein schwindelerregendes Musical, aber Musical, finde ich, trifft es nicht ganz, eher ein Theaterstück mit Gesangseinlagen, ein Singspiel eben. Kurz schwindelerregend, klar, der Fuchs ist ein Schwindler, der alle mit seinen Lügen schwindlig macht. Und was die Songs betrifft, da hat Camerun nur die Texte geschrieben. Die Musik kommt von PC Nackt, diesem Musiker, mit dem Georges Camerun auch ein Bandprojekt hat und eigentlich zuletzt bei ganz vielen Theaterprojekten zusammengearbeitet hat. Das ist so Elektropop in Verbindung mit den deutschen Texten von Camerun, hat was Richtung Neue Deutsche Welle. Jedes Tier, jeder Darsteller, jede Darstellerin hat einen Song. so die Funktion ist sehr unterschiedlich. Also der Kater hat mal mehr so einen erzählenden Song, der Bär, der resümiert diesen Honigtrick nochmal im Song. Und Grimbart, der Dachs, der hat so den Hit des Ganzen, der fast so die Bewunderung, die dem Fuchs für seine Schläue und seine List am Ende dann doch trotz aller Widerstände zuteil wird, in einem Song zusammen, der so der Knaller des Abends ist.
Luxus, Luxuswesen, hier kommt der Rotschopf, er ist Kulturschock und er geht extra hart gegen den Maßstab. Er ist ein Modeschöpfer, moderner Überköpfer, möchte alle weichen, setzt neue Zeichen, er ist ein Luxuswesen.
Da hören wir Niklas Mitteregger, der den Grimbart spielt, der dieses Lied singt. Das ist ein Österreicher und der hat tatsächlich so ein bisschen was Exaltiertes. Da kriegt es so einen Touch von der österreichischen Band Bilderbuch. Gleichzeitig, wie gesagt, ist es so der Hit. Es singen die meisten toll, aber viele Lieder sind dann eher sperrig, also nicht so Musical-geschmeidig. Das ist per se nicht verkehrt, aber wenn man sagt, das ist jetzt so das Eingängigste, dann sieht man schon, dass es auch ein eher, ja, ein Abend ist, der nicht immer total mitnimmt und mitreißt.
Am Schluss wird Reineke bei Goethe ja nicht gehängt, sondern im Gegenteil, er wird Kanzler des Reiches. Mhm. Spätestens zu diesem Zeitpunkt drängt sich ja auch eine politische Lesart vielleicht auf. Der notorische Lügner und Betrüger, er macht Karriere. Ist denn von dieser gesellschaftskritischen Dimension was in dieser Aufführung, in dieser Inszenierung zu spüren? Und Sie hatten ja das Stichwort Gesellschaftssatire auch schon genannt, Herr Leibold.
Also im Programmheft sagt Georges Camerun, Fuchs ist ja im Englischen der Fox und kommt dann auf Fox News, also diesen Nachrichtensender, der doch ein sehr zweifelhaftes Nachrichtenverständnis hat. Also der Fuchs ist tatsächlich mit seinen Lügen derjenige, der Fake News betreibt und er spielt andere gegeneinander aus. Wir würden heute sagen, er polarisiert die Gesellschaft. Das ist so die Übersetzung der Fabel in die gegenwärtige Realität, die sich anbietet. Aber man muss sagen, der Fuchs ist nicht nur böse, sondern er ist eine ambivalente Figur, die auch mal Folgendes erklärt.
Kleine Diebe wie mich, die hängt man so weg. Es haben die großen, starken den Vorsprung. Nun, so spiele ich halt auch mein Spiel. Es muss ja wohl recht sein, tun's doch so viele.
Also dieses, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, heißt ja auch hier in dem Zusammenhang, ich bin gar nicht schlechter als alle anderen. Also der Fuchs spielt einfach nach den Regeln dieser Gesellschaft, aber vielleicht ein Stück listiger als die anderen. Also was hier vielleicht schon anders ist an dem Abend als in der Fabel, ist, dass es kein Gut und kein klares Böse gibt, sondern der Fuchs als ambivalente Figur, keine Moral von der Geschichte, kein Schwarz-Weiß, sondern viele Schattierungen. Was so ein Problem ist, dass der Abend selber nicht so wahnsinnig viele Schattierungen hat oder so facettenreich ist, weil über das, was ich gerade geschildert habe, hinaus erzählt er nicht so wahnsinnig viel, sondern tritt inhaltlich ein bisschen auf der Stelle. Und dafür muss es dann oft so Einfallsstückwerk richten. Also es gibt so isolierte Ideen, dass der Wolf mal aus der Rolle fällt und über seine Rolle als böser Wolf resoniert. Aber das ist dann so ein bisschen hilflos, man hat so das Gefühl, ja, es muss mal was anderes passieren, weil eben so vom Inhalt nicht mehr so viel Neues transportiert wird.
Angekündigt ist das Musical als Stück für alle Menschen ab 10 Jahren. Herr Leibold, funktioniert das?
Bedingt. Also, dass man Kinder nicht abspeist mit einer Schwarz-Weiß-Moral, das finde ich ja schon mal gut. Auch, dass es jetzt kein niedlich kuschelweiches Kindertheater ist. Aber so ein bisschen war es mit der Inszenierung so wie mit der Musik, dass das schon teilweise sehr artifiziell war. Die Kostüme, klar, sind Eyecatcher. Die Musik eher nicht so Ohrwurm-mäßig. Ich erwarb mir jetzt von so einem Abend natürlich auch kein Musical-Kitsch oder Schmalz oder Schnulzen. Aber diese extreme Kunstwelt, ja, auch noch in einem Bühnenbild, dass diese Fabel in einem eigentlich futuristischen Setting inszeniert ist. So kastenartige Gebäude mit Fenstern, rechteckig, hochkant, farbig, bunt, aber dann doch irgendwie so spacig. Und dann verlieren sich die Schauspieler oder verlaufen sich im Inneren dieses Gebäudes und Bilder, die ein Live-Kameramann macht, wird nach außen übertragen. Ist alles ganz schön und gut, aber so ein bisschen aktionistisch und trotzdem sehr kühl. Also für Menschen ab 10, ich hatte Zielpublikum dabei, meine 12-jährige Tochter, wie ich, mit ein bisschen Theatervorerfahrung. Wir waren so etwas auf Distanz bei dem Ganzen und es hat es nicht so richtig mitgenommen.
Reineke Fuchs als Musical von Georges Camerun, uraufgeführt im Münchner Marstall. Christoph Leibold hat die Produktion des Residenztheaters für Fazit gesehen. Herr Leibold, Dankeschön, guten Abend.
Gern geschehen.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Die Regierung der Mitte hat einen Anfang gemacht.
Es geht voran.
100 Jahre Radio.
Unverzüglich.
16. bis 18. August 1988. Eine Geiselnahme in Gladbeck gerät zum absurden Medienspektakel, da ein Pulk von Reportern dem Bus der Geiselnehmer quer durch die Republik folgt.
Auf der A1 Bremen Richtung Osnabrück am Lotterkreuz stoppte der Bus mit den Geiselgangstern und den Geiseln für einen kurzen Moment und es fiel in rascher Folge 10 bis 11 Schüsse. Das hat jedenfalls ein Kollege, der direkt hinter dem Bus fuhr, bemerkt. Ein anderer Kollege von der dpa wurde bei diesem Zwischenfall leicht verletzt, denn ein Geschoss durchschlug die Windschutzscheibe seines Taxis, mit dem er dem Bus folgte. Kurz vor 3 Uhr traf der Bus dann hier am Grenzübergang Bad Bentheim an der deutsch-holländischen Grenze ein. Bereits eine Stunde vorher, und das ist das Merkwürdige, war bereits die Grenzpolizei, sowohl die deutsche als auch die holländische, davon informiert und gebeten worden, diesen Bus ohne welche Schwierigkeiten nach Holland einfahren zu lassen. Das heißt, es muss also schon eine Absprache zwischen den Geiselgangstern und der Polizei in Bremen gewesen sein. Der Bus steht jetzt 6 Kilometer hinter der Grenze. Bereits 2 Kilometer nach dem Grenzübergang haben starke Polizeikräfte das gesamte Umfeld abgeriegelt. Alle Lampen stehen hier am Grenzübergang in Bad Bentheim auf Rot. Hier läuft nichts mehr.
100 Jahre
Radio. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Disney wird 100. Der Disney-Konzern gehört zur amerikanischen Kultur wie Hamburger und Coca-Cola. Mickey Mouse und Co. sind Exportschlager. Disneys Vergnügungsparks gibt es auf der ganzen Welt. Der Medienkonzern ist groß, mächtig, beliebt, aber auch umstritten. In 100 Jahren hat sich der Konzern auch dem Wandel natürlich stellen müssen, vom gezeichneten Trickfilm zur Computeranimation. Außerdem arbeitet Disney auch seine eigene rassistische Vergangenheit auf. Katharina Wilhelm erzählt, wie Disney die Welt der bewegten Bilder und die Fantasie der Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer verändert hat.
Walt Disneys Karriere begann als Zeichner. Alice im Cartoonland hieß einer der ersten kleinen Filmreihen, die Anfang der 1920er aus seiner Feder entstanden. Darin bewegt sich eine Kinderschauspielerin durch eine gezeichnete Cartoonlandschaft. Disney wusste, um Erfolg zu haben, müssen die Filme auch den Erwachsenen und nicht nur den Kindern gefallen.
Well, no, you have to appeal to the adult or, well, the adults have the money, the children don't have any money.
Die Erwachsenen haben das Geld und nicht die Kinder. Anfang der 30er Jahre ist der Disney-Konzern schon millionenschwer und schafft es sogar durch die Zeit der großen Depression. Wirtschaftlich waren die Filme selbst nicht so einträglich, doch Disney hatte damals die Idee, Geld mit Merchandise, also Fanartikeln beispielsweise von Mickey Mouse, zu verdienen. Dann ändert sich einiges, als Disney plant, seinen ersten abendfüllenden Spielfilm zu produzieren. Schneewittchen und die 7 Zwerge. Das Projekt ist eines der größten Wagnisse seiner Karriere. Denn abendfüllende Zeichentrickfilme gab es in dieser Form damals nicht. Außerdem ist die Produktion teuer und aufwendig. Doch die Mühen werden 1939 belohnt mit dem ersten von vielen Oscars. Einem normal großen und zusätzlich symbolisch 7 kleineren weiteren Goldmännern, ein Gag der Oscar Academy.
Ist mein Prinz zu mir und führt mich fort von hier, ziehen wir beide ins Königsschloss.
Immer wieder hat sich der Mickey-Maus-Konzern neu erfunden. Besonders auffällig waren aber die vergangenen Jahre, denn der Konzern bemühte sich stark um mehr Vielfalt.
She looks like me.
She's black. She's black. Yes, yes, yes.
Sie sieht aus wie ich. Diese Videos gingen auf Social Media herum. Schwarze Mädchen schauten sich den Trailer zur Realverfilmung von Ariel, die Meerjungfrau, an und staunten, dass diese Ariel ganz anders aussah als die Version aus dem Jahr 1989, nämlich nicht weiß. In der Neuverfilmung, die in diesem Jahr ins Kino kam, wurde die Meerjungfrau von Halle Bailey gespielt, einer schwarzen Schauspielerin, die sich über diese Besonderheit sehr bewusst war.
Ich freue mich so, Ariel zu repräsentieren. Ich denke, es ist so wichtig für meine Community, für meine schwarzen und braunen Brüder und Schwestern zu sehen, dass wir schön sind und auch Prinzessinnen sein können.
Doch nicht überall war die Freude groß. Konservative Stimmen in den sozialen Netzwerken kritisierten die Besetzung als nicht authentisch. Um relevant zu bleiben, musste Disney sein Portfolio vergrößern. Allein Mickey Mouse, Donald und Goofy reichen eben nicht mehr aus. Zu Disneys neuen Heldenfiguren gehören mittlerweile auch Iron Man, Luke Skywalker oder Buzz Lightyear. Oder anders gesagt, Disney kaufte die Filmstudios Marvel, Lucasfilm und Pixar auf. Allein für Marvel legte Disney 4 Milliarden US-Dollar auf den Tisch. Damit hat Disney viel Geld gemacht. Avengers Endgame gilt als einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Mit den Star-Wars-Filmen, die in den vergangenen Jahren herausgebracht worden sind, sollen allein rund 5 Milliarden US-Dollar in Ticketverkäufen verdient worden sein. Und natürlich muss es auch immer wieder Nachschub an neuen Inhalten geben, die man dann wieder neu vermarkten kann. Doch zuletzt liefen diese Serien immer weniger erfolgreich. Auch Kinofilme floppten, wie zum Beispiel Doctor Strange and the Madness of Multiverse. Möglicherweise sei das Publikum übersättigt, analysierte Disney-Chef Bob Iger in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC.
Marvel war vorher nicht so stark im TV vertreten. Es gab nicht nur viele Filme, sondern auch viele neue Serien. Das hat ehrlich gesagt den Fokus und die Aufmerksamkeit verwässert.
Das hat Konsequenzen für die Marken Star Wars und Marvel. Man wolle demnächst weniger produzieren und insgesamt auch weniger Geld dafür ausgeben, so Iger. Probleme gibt es überall. Auch die Vergnügungsparks melden einen Besucherrückgang, können also finanziell die enormen Ausgaben für die Streaming-Plattform kaum ausgleichen. Die 100-Jahresfeier von Disney wird durchaus von der Krise überschattet. Es heißt insgesamt sparen. Und dann ist da noch ein anderes Problem, der Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler, die für höhere Gehälter und Schutz vor künstlicher Intelligenz streiken.
What kind of power?
Union power.
What kind of power?
Union power.
What do we want? A fair contract. When do we want it?
Now.
Sie fordern auch höhere Gewinnbeteiligungen, sogenannte Residuals, von den Streaming-Plattformen. Dazu gehört auch Disney+. Dieser Arbeitskampf ist immer noch nicht beendet und je nachdem, was die Gewerkschaft verhandelt, könnten viele Millionen US-Dollar an Mehrkosten durch Gewinnbeteiligungen bei Streaming-Diensten entstehen. Für die Zukunft hat Disney viele Baustellen. Einer der größten, Bob Iger, der jetzige Chef, will diese Rolle nur vorübergehend übernehmen. Disney braucht also einen visionären neuen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, damit der Konzern auch in den nächsten 100 Jahren relevant bleibt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten ist das Goethe-Institut in Gazastadt derzeit geschlossen. Das gelte ebenso für die beiden Institute in Tel Aviv und Jerusalem, sagte die Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz, im Deutschlandfunk. Das Personal sei direkt oder indirekt von den Auswirkungen der Anschläge durch die Hamas betroffen. Lenz betonte die Bedeutung Israels für die Kulturarbeit des Goethe-Instituts. Als global agierende Institution müsse man sich aber auch mit Partnern auseinandersetzen, deren Meinung man nicht teile. Außerdem dürfe man die Heterogenität der Gesellschaften im Gazastreifen und im Westjordanland nicht unterschätzen.
Es gibt selbstverständlich auch palästinensische Organisationen, die sich nicht der Hamas oder den Hisbollah-Positionen anschließen. Und das sind auch die Partner, mit denen wir vor allen Dingen unsere Kulturarbeit zusammen machen. Und es gibt viele, die ja quasi auch, wenn wir jetzt an Frauen und Jugendliche denken und so weiter, die ja praktisch auch sozusagen im eigenen Gebiet als, ja, wenn Sie so wollen, Geiseln gehalten werden in gewisser Weise.
Carola Lenz, Präsidentin des Goethe-Instituts. Ob in Museen, Archiven oder privaten Ateliers, überall in Europa haben Restauratoren und Restauratorinnen heute Einblick in ihre Arbeit gegeben. Anlass war der Europäische Tag der Restaurierung. Das sächsische Schloss Moritzburg zeigte zum Beispiel, wie Goldledertapeten erhalten werden. Das Aachener Syrmond-Ludwig-Museum bot Führungen zu gefälschten Kunstwerken oder Skandalobjekten. Das Kunstmuseum Bonn präsentierte erstmals Werke des Malers Dieter Krieg, die Teil einer Schenkung waren und vor kurzem von den Restauratorinnen des Museums überarbeitet wurden. Bundesweit gab es rund 200 Veranstaltungen. In Deutschland arbeiten dem zuständigen Berufsverband zufolge etwa 10.000 Menschen als Restauratoren, viele von ihnen in privaten Werkstätten. Der Deutsche Kinderbuchpreis geht in diesem Jahr an die Autoren Lisa Marie Dickreiter und Andreas Götz sowie die Illustratorin Barbara Scholz. Wie die verantwortliche Zeitfracht-Unternehmensgruppe in Nürnberg mitteilte, erhalten sie die mit 50.000 Euro verbundene Ehrung für ihr Buch »Karlchen hilft allen, ob sie wollen oder nicht«. Zweitprämierte war Sabine Bohlmann mit »Frau Honig und die Geheimnisse im Kirschbaum«. Auf dem dritten Platz landete die höchst famose Zooschule von Jochen Till. Ein mit 10.000 Euro dotierter Sonderpreis für die beste Illustration ging an Stella Dreis für das Buch »Was macht die Nacht?« Die mehrfach für den Oscar nominierte Schauspielerin Piper Laurie ist tot. Wie ihre Managerin dem Branchenmagazin Variety bestätigte, ist die US-Amerikanerin bereits am Samstag im Alter von 91 Jahren in Los Angeles gestorben. Bekannt wurde Laurie in der Stephen King-Verfilmung Carrie, des Satans jüngste Tochter. Auch in der David Lynch-Serie Twin Peaks spielte sie mit.
Wir haben es schon hier in Fazit gemeldet. Die Kulturstaatsministerin und ihre kulturpolitischen Kolleginnen und Kollegen in den Ländern haben sich zusammen mit kommunalen Spitzenverbänden darauf geeinigt, einen gemeinsamen CO2-Bilanzierungsstandard für Kultureinrichtungen anzuwenden. Und damit können Kultureinrichtungen von Museen über Orchester bis hin zu Theatern nach einheitlichen Vorgaben ihre CO2-Emissionen erfassen. Das klingt ziemlich theoretisch. Wir wollen nun fragen, was das konkret bedeutet. Und dazu begrüße ich am Telefon Detlef Groß. Er ist Bratscher im Orchester des Nationaltheaters Mannheim. Er ist der Nachhaltigkeitsbeauftragte des Theaters und er hat in der Kommission mitgearbeitet, die sich auf genau diesen Standard jetzt geeinigt hat. Herr Groß, guten Abend.
Guten Abend.
Betrachten wir doch mal ganz konkret Ihre Orchesterarbeit in Mannheim. Sie setzen mit Ihrer Arbeit direkt oder indirekt CO2 frei, das Sie jetzt bilanzieren können werden. An welchen Stellen entstehen überhaupt Emissionen?
Ja, das ist eine gute Frage und da kommen wir schon zum zentralen Punkt der Eigenheit der Kulturszene. An sich erzeugt Musik machen keine Emissionen. Auch Theaterspielen oder Bilder zeigen erzeugt zunächst mal keine Emissionen. Wir brauchen wie alle anderen ein Dach über dem Kopf. Wir müssen Dinge von A nach B transportieren. Das Publikum muss zu uns kommen. Und natürlich im Bereich der Oper, wir spielen ja in einem großen Opernhaus, ist die ganze Produktion, Kostüme und alles natürlich Sachen, wo Emissionen anfallen, wo Sachen produziert werden. Aber im Grunde genommen, die Kerntätigkeit, das ist immer schon mal eine wichtige Botschaft, verbraucht keine CO2.
Wie können Sie jetzt diese einzelnen Parameter, die Sie ja genannt haben, berechnen? Ich meine, es gibt Stromzähler, man weiß, wie viel Kilowatt Wärme man verbraucht, man weiß, wie viele Dienstreisen man macht. Das kann man ja relativ einfach, denke ich mal, erfassen.
Ja, also relativ einfach, ja, aber sehr umfangreich ist es dann doch. Der Teufel steckt da zunächst mal im Detail, die Daten überhaupt zu finden. Wo liegt das? Ja, natürlich Dienstreise. Klar, es gibt Dienstreiseanträge. Sie haben natürlich eine Stromrechnung, Sie haben eine Gas- oder Fernwärmerechnung. Das ist also noch relativ einfach. Wenn Sie bei einem Haus wie dem Nationaltheater Mannheim jetzt auf den Einkauf gucken, ja, dann wird es schon wesentlich komplizierter, weil da doch ja eine ganze Menge in so ein Haus reingeht und auch aus so einem Haus raus. Und wie man das dann erfasst, kann halt dann auch schon sehr kompliziert werden.
Sie haben, Herr Groß, ein Stichwort genannt, auf das ich jetzt noch mal eingehen möchte, auch mal ganz konkret. Emissionen entstehen selbstverständlich auch durch das Publikum, das hatten Sie erwähnt, das zu Ihnen in die Oper ins Konzert fährt. Ist es denn sinnvoll und auch überhaupt machbar, diesen Verbrauch des Publikums von Ihrem Wohnort zum Konzert zu messen, zu erheben?
Ja, das ist eine wirklich sehr interessante und wichtige Frage, weil wenn wir die Bilanzen angucken, und das sind jetzt doch einige Bilanzen von Opernhäusern und Kulturinstituten, Museen jetzt doch irgendwie veröffentlicht worden, dann wird sehr schnell deutlich, wenn man die Zuschauermobilität mit berücksichtigt, was per se immer Schätzungen sein müssen, das können Sie nicht präzise berechnen, weil niemand wird Ihnen noch einen Tankbeleg an der Theaterkasse abgeben. Aber wenn Sie das schätzen und man hat also relativ valide Schätzungen aufgrund von Umfragen, dann kommen Sie meistens drauf, dass der Gesamtimpact des Publikums irgendwo zwischen 50% und 75% der gesamten Emissionen von einem
Kulturinstitut
liegen. Das ist immens viel. Deswegen ist das eine wichtige Zahl. Die Erfassung, ja, Sie können das über eine Publikumsbefragung machen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir im Grunde genommen haben. Das geht über das Ticketsystem oder über Stichproben, Umfragen und Extrapolation. Da sind wir dran. Warum das wichtig ist, erstmal ist es der große Impact, den das hat auf den Gesamtkuchen sozusagen. Und dann liegt natürlich in dem Punkt auch der größte transformatorische Effekt. Wenn wir unser Publikum dazu bekommen, zum Theater mit der Bahn zu fahren, dann fahren sie vielleicht auch öfter mal mit der Bahn oder mit dem Fahrrad.
Ja.
Und lassen das Auto öfter stehen und kommen vielleicht auch mal auf die Idee, nicht zu fliegen.
Also das ist ein ganz wichtiger Hebel. Sie als Kulturschaffender, Sie wirken auf das Publikum ein, Sie wirken auf die Gesellschaft ein.
Sagen wir so, wir versuchen, ein gutes Vorbild zu sein, Denkanstöße zu geben und ja, sinnvolle Utopien vorzuleben. Ja.
Es ist ja auch wichtig, über Proportionen zu sprechen. Das hatten Sie ja eben auch an diesem Beispiel Publikum gesagt, wie viel das Publikum verbraucht an Emissionen zum Beispiel. Es ist ja klar, dass es sinnvoll ist, sich auf Emissionen zu konzentrieren, bei denen man mit vergleichsweise wenig Aufwand viel erreichen kann. Weniger sinnvoll ist es, viel Aufwand in vergleichsweise wenig CO2-Ersparnis zu stecken. Gibt es denn da Erkenntnisse über solche Proportionen, solche Verhältnisse?
Ja, das ist natürlich das handwerkliche Anfangsrüstzeug von jeder Bilanz oder beziehungsweise nicht von der Bilanz, weil die Bilanz ist nur ein Analysetool, aber von den Maßnahmen, die Sie aus der Bilanz ableiten, man redet da von der Wesentlichkeitsprüfung. Wann ist denn eine Maßnahme wesentlich? Ja, wenn Sie jetzt anfangen zum Beispiel und fragen, also die Leute, einfach die Mitarbeiter, ja, zum Thema Nachhaltigkeit, dann kommen alle immer mit dem Kaffeebecher. Ja, die Kaffeebecher in der Kantine aus Papier, das geht gar nicht. Wenn Sie sich aber eine Jahresbilanz von unserem Haus ansehen, dann werden Sie feststellen, dass die Becher da im Grundrauschen verschwinden. Die werden kaum messbar. Trotzdem sind sie natürlich wichtig, weil sie sichtbar sind. Deswegen, die Bilanz hilft uns zu sehen, wo sind die großen Impacts, also wo sind die wirklich großen Verbräuche und wo sind die Hebel, an denen wir drehen können.
Herr Groß, ich möchte doch mal eine ganz allgemeine Frage doch nochmal stellen. Warum überhaupt diese Standardisierung? Welches Ziel verfolgt denn dieser Klimabilanzstandard?
Also es ist natürlich, geht es darum, dass man CO2-Bilanzen ein bisschen besser vergleichen kann, wobei jeder, der sich handwerklich sauber mit Bilanzen auseinandergesetzt hat, weiß, dass keine Bilanz vergleichbar ist mit einer anderen. Jedes Haus hat total unterschiedliche Bedingungen und ein Vergleich ist da nicht besonders sinnvoll. Aber die Vereinheitlichung des Standards für diesen CO2-Rechner hat vor allem für mich den Sinn, es zu vereinfachen. Wenn Sie eine Bilanz machen wollen von einem Haus, brauchen Sie einen Spezialisten, der auf dem Weg zu der erstellten Bilanz permanent irgendwelche Entscheidungen trifft. Ja, in welchem Scope wird was bilanziert, was ist noch in den Systemgrenzen drin. Es gibt Dinge, die einfach zwar da sind, aber einfach überhaupt keine Rolle spielen und die man eben nicht mitbilanziert. Ja, das sind Kleinigkeiten. Sie müssen praktisch einen Spezialisten haben, der an dem ganzen Weg dauernd Entscheidungen trifft, wie bilanziert wird. Und das muss dann konsistent sein für den Vergleich mit dem nächsten Jahr. Und wir haben jetzt diesen Rechner vorgelegt, in dem diese Entscheidungen praktisch alle schon getroffen sind. Das heißt, der Rechner hat diesen unglaublichen Vorteil, dass im Grunde ein auch im Bilanzieren ungeschulte Person mit der Anleitung dieses Ding bedienen kann. Das heißt, Sie könnten jetzt lernen, sagen wir mal, mit einem halben Tag Einarbeitung diesen Rechner zu befüllen und dann eine valide Zahl rauszubekommen.
Herr Groß, Sie sind nicht nur Musiker im Nationaltheater in Mannheim, sondern Sie wirken auch mit, spielen auch mit im Orchester des Wandels, ein sehr spezielles Ensemble. Sie gehören zum Vorstand auch dieses Ensembles. Schildern Sie uns doch mit ein paar Sätzen die Ziele dieses Orchesters des Wandels.
Ja, also zunächst muss ich da gleich ein kleines Missverständnis aufräumen. Orchester des Wandels ist erstmal kein Orchester, sondern ein Verein aus inzwischen fast 40 deutschen Orchestern oder aus den Musikern dieser Orchester, die sich zum Ziel gesetzt haben, eben alles zu tun, was in unserer Macht und Verantwortung steht, unserer Möglichkeit, den Klima- und Ressourcenschutz und Umweltschutz in Deutschland voranzubringen. Und die Zahlen, die ich jetzt über die Bilanzierung gesehen habe, geben uns recht in dem Ansatz zu sagen, wir wollen vor allem für Klimaschutz inspirieren, vor allem durch kreative Konzertformate. Das können wir am besten, Musik machen, Leute berühren, Menschen erreichen. Und wir haben eine riesige Plattform geschaffen und werden da auch deutlich wahrgenommen. Und wir vernetzen uns mit Politikern, wir vernetzen uns vor allem mit Wissenschaftlern. Gerade die Wissenschaftler, die Klimainitiative der Helmholtz-Gemeinschaft kam auf uns zu und hat gesagt, die Wissenschaft hat die Fakten, wir brauchen jetzt die Kultur, die Musik, um die Emotionen zu erzeugen, damit die Menschen das endlich verstehen. Weil unser großes Problem ist es, dass wir einfach nicht vom Wissen ins Handeln kommen. Eigentlich sind die Zahlen alle auf dem Tisch, alle wissen, was passiert und trotzdem passiert einfach zu wenig. Wir wollen da aber nicht den Weg gehen, dass wir die Menschen vor den Kopf stoßen oder dass wir die Menschen ärgern, so wie das zum Beispiel die von der letzten Generation tun, sondern wir möchten Menschen dazu verführen, sich mehr für Klimaschutz zu engagieren.
Der einheitliche Klimabilanzstandard, der jetzt verabschiedet wurde und mit dem Kulturinstitutionen vergleichbar ihre CO2-Emissionen berechnen und bilanzieren können. Mit daran gearbeitet hat Detlef Groß, Bratscher im Orchester des Mannheimer Nationaltheaters und Nachhaltigkeitsbeauftragter des Theaters. Und wir haben es auch gehört, Mitglied im Verein Orchester des Wandels. Herr Groß, danke, guten Abend.
Gerne.
Fazit.
Ganz gleich, wo wir jetzt gerade sind, zu Hause oder im Hörfunkstudio hier, ob wir auf der Straße spazieren gehen oder im Auto fahren, wir sind umgeben von Baukultur, Wohnungen, Häuser, Stadtlandschaften. Und diese gebaute Umwelt ganz klar prägt unser Leben im Positiven wie im Negativen. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass über Baukultur vergleichsweise wenig gesprochen wird, dass das Bewusstsein für ihre Bedeutung offenbar nicht besonders stark ausgeprägt ist bei uns in Deutschland. Anders ist das etwa in Finnland. Seit 1998 gibt es dort eine offizielle Architekturpolitik. Grundlage dieser Politik ist die Überzeugung, dass die Bürgerinnen und Bürger ein besseres Verständnis entwickeln sollen für Architektur, für die ästhetische und soziale Bedeutung von Baukultur. Über das Vorbild Finnland hat die Urbanistin und Architekturhistorikerin Turit Fröbe geforscht. Jetzt hat sie die baukulturelle Bildung in Deutschland unter die Lupe genommen. Und zwar im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Druckfrisch erschienen ist das Ergebnis ihrer Studie: Baukulturelle Bildung, Bestand, Bedarf, Wirksamkeit. Guten Abend, Frau Fröbe.
Guten Abend.
Die wenigsten von uns werden vor der Aufgabe stehen, ein Haus zu entwerfen oder zu bauen. Warum ist es denn so wichtig, die Baukultur im Bewusstsein der Menschen zu verankern?
Die baukulturelle Bildung kommt bei uns in Deutschland regelmäßig zu kurz. Die Baukultur entscheidet ganz maßgeblich mit über unser Wohlbefinden, aber hat natürlich auch eine ganz wichtige gesellschaftliche Komponente. Mhm. Sie hat eine ökologische, eine ökonomische, eine kulturelle, eine gesellschaftliche Komponente. Und sehr, sehr viele Probleme, vor denen wir heute stehen, lassen sich tatsächlich mit der Baukultur auch lösen.
Was meinen Sie für Probleme zum Beispiel?
Na, die ganze Nachhaltigkeitsdebatte. Mhm. Wir wissen inzwischen, dass der Baukultursektor wirklich eine ganz, ganz miese Klimabilanz hat. Mhm. Und dass wir daran müssen. Wir müssen zu einem Umdenken kommen. Wir müssen zu einer Umbaukultur kommen. Wir müssen zu einem anderen Flächenverbrauch kommen. Wir müssen langfristig sehen, dass wir vom Eigenheim wegkommen. Aber dazu braucht es auch eine Schulung in der Gesellschaft. Es braucht eigentlich eine Allgemeinbildung für Baukultur.
Und das ist der Begriff, die Schulung. Also wenn Sie von wir sprechen, meinen Sie natürlich wir Erwachsene, aber natürlich auch die Jugendlichen. Die müssen lernen, das wertzuschätzen.
Eigentlich müssen wir alle dahin kommen, aber es ist natürlich sinnvoll, in der Schule zu beginnen, weil wir da langfristig alle erreichen sollten über die Schule. Das ist ein demokratisches System.
Sie haben die Baukultur als Bildungsthema untersucht und sich dabei zum Beispiel die Lehrpläne in den Schulen auch angeschaut, Frau Fröbe. Baukulturelle Themen, die sind ja in den Lehrplänen in allen Bundesländern verankert. Wo wird das denn unterrichtet? Wo kommt das überhaupt vor in der Schule? Das Thema.
Das war eigentlich die große Überraschung, dass es wirklich flächendeckend in allen Lehrplänen schon baukulturelle Themen vorgesehen sind. Ganz stark natürlich wird es im Fach Kunst unterrichtet oder es ist im Fach Kunst vorgesehen. Aber es
ein Unterschied.
Ja, genau. Und es gibt aber auch in Sachkunde, ist ein großer Bereich, in Erdkunde, also Geografie und Geschichte natürlich. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es Schnittstellen zur Baukultur in sämtlichen Unterrichtsfächern gibt.
Und was wird da dann gelehrt? Ist es Architekturgeschichte?
Ja, das ist das Problem. Es wird bisher zu wenig gelehrt. Es steht zwar in den Lehrplänen drin, aber es kommt vergleichsweise wenig doch noch im Schulalltag vor. Das ist leider die andere große Überraschung. Ich habe festgestellt, dass die Lehrkräfte, obwohl es so stark in den Lehrplänen vorgesehen ist, eigentlich nicht darauf vorbereitet werden, Kinder und Jugendliche an Baukultur heranzuführen. Also im Studium kommt es wirklich nur ganz, ganz, ganz minimal vor. Meistens ist es ein Randbereich in der Kunstgeschichte, also dann ist es Architekturgeschichte, aber baukulturelle Bildung ist eben sehr, sehr viel mehr.
Sie haben eine wirklich flächendeckende Bestandsaufnahme gemacht, um natürlich einen Hebel dann auch zu haben, um in die Zukunft zu blicken und zu sagen, hier können wir was machen. Also bei den Lehrplänen kann man anfangen, vielleicht bei den Ausbildungen der Lehrerinnen und Lehrer?
Ganz wichtig. Also das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Ich habe festgestellt, dass es nicht gut ist, die Lehrkräfte alleine mit dem Thema zu lassen, weil das, was unterrichtet wird, ist oft nicht mehr zeitgemäß. Es ist so eine recht veraltete Stilkunde, die vorkommt, oder es sind Bastelaufgaben in der Regel. Und davon wollen wir weg. Es gibt so viele sinnvolle Möglichkeiten, damit zu beginnen. Und ich plädiere ganz stark auch dafür, dass eine Verständigung darüber stattfindet, was sinnvollerweise unterrichtet werden sollte.
Und wie könnte so ein Unterricht aussehen? Also ein Frontalunterricht? Oder muss man einfach raus und sich umgucken?
Das ist natürlich sehr sinnvoll, rauszugehen und auch zu gucken. Aber es sind ganz verschiedene Ebenen. Also es kann ja, sollte ja in alle Fächer möglichst integriert werden. Ich habe festgestellt, dass eigentlich das Potenzial schlechthin der fächerübergreifende Unterricht ist. Das ist ja auch eine der Lehren, die ich aus dieser Forschungsarbeit aus Finnland gezogen habe. Die Finnen, die bringen das ganz stark, also die baukulturelle Bildung inzwischen über den fächerübergreifenden Unterricht in die Schulen. Und da habe ich einen wichtigen Fokus drauf gelegt und habe festgestellt, dass das Fächerübergreifende in allen Lehrplänen, in allen Schulstufen ganz, ganz groß geschrieben wird in Deutschland. Dass da ein Riesen, also dass da eigentlich eine Riesenmöglichkeit ist. Das Problem ist aber, dass dieser fächerübergreifende Unterricht in den Schulen eher ja auf dem Papier besteht. Der ist nicht wirklich ausgeprägt. Also da wäre ein wunderbares Potenzial für die baukulturelle Bildung.
Und ich kann mir vorstellen, dass es auch ganz praktisch Spaß macht, sich damit zu beschäftigen, wenn man mal auf die Idee gekommen ist.
Genau, das ist das Wichtige. Also eine zeitgemäße baukulturelle Bildung muss zeigen, dass es Spaß macht, mit Kindern im Stadtraum zu arbeiten. Dass es nicht schwierig ist, sich heranzutasten, sondern man kann in der baukulturellen Bildung sehr viel an diesem impliziten Wissen ansetzen, dass wir alle schon über Baukultur haben, ohne dass wir das groß wissen, dass wir das haben, dieses Wissen. Es geht darum, auch den Lehrkräften zu zeigen, dass es einfach ist und dass es Spaß macht.
Seit 2007 gibt es die Bundesstiftung Baukultur. Was hat sie denn in den Jahren, das sind ja doch dann jetzt, wenn ich richtig rechne, 16 Jahre, was hat die so auf den Weg gebracht?
Die hat natürlich vieles auf den Weg gebracht und seit 2017 arbeitet sie auch verstärkt an dem Thema baukulturelle Bildung. Es gibt jetzt eine Projektmitarbeiterin in dem Feld, die sich darum kümmert, die das Thema auch weiterträgt und vernetzt in dem Bereich.
Dann will ich natürlich auch noch fragen, Frau Fröbe, nach den Architektenkammern. Welche Bedeutung kommen denn denen zu? Es gibt ein Programm, das heißt Architektur macht Schule, der Architektenkammern.
Dieses Programm gibt es in vielen Architektenkammern tatsächlich schon seit Anfang der 2000er Jahre. Ich habe aber festgestellt, dass damit zu wenig Kinder eigentlich erreicht werden. Es ist wirklich nur minimal, weil es alles auf ehrenamtlicher Basis natürlich stattfindet. Es werden zu selten die Lehrkräfte mitgeschult. Es ist so schade, dass dieses Potenzial vergeben wird. Und also wenn dann eine Schule in den Genuss der baukulturellen Bildung kommt über die Architektenkammern, dann ist es immer nur eine Klasse. Also und jedes Semester für Semester verpufft das Engagement wieder. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Engagement. Ich wünsche mir, dass wir das anders aufstellen.
Jetzt soll so eine Studie natürlich auch etwas auslösen, nicht einfach in der Schublade verschwinden. Was wird denn das Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung jetzt damit machen können?
Die Studie endet ja auch mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen. Also es geht wirklich darum, die baukulturelle Bildung in alle Ebenen der Lehrkräftebildung hineinzubringen, also ins Studium, ins Referendariat, aber auch in den Fort- und Weiterbildungssektor. Ich hoffe, dass es eine Verständigung über die Inhalte geben wird. Ganz, ganz, ganz wichtig ist das Thema Forschung. Und wir müssen aus dem Ehrenamt rauskommen. Die baukulturelle Bildung hängt noch im Ehrenamt und da müssen wir raus. Also es müssen in den verschiedenen Ressorts Haushaltstitel geschaffen werden, damit auch eine Förderung durch die öffentliche Hand möglich wird.
Baukulturelle Bildung, Bestand, Bedarf, Wirksamkeit, erforscht von der Architekturhistorikerin und Urbanistin Turit Fröbe im Auftrag des Bundesinstituts für Baustadt- und Raumforschung. Frau Fröbe, Dankeschön.
Ich bedanke mich herzlich.
In unserer Fazitsendung am Freitag haben wir es schon kurz gemeldet. Die Literatur-Nobelpreisträgerin Luise Glick ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Morgen werden die Kollegen von der Lesart ab 10.05 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur an die amerikanische Lyrikerin erinnern. Wir wollen heute ein Gedicht von ihr hören.
Die nächtlichen Wanderzüge. Dies ist der Augenblick, in dem du die roten Beeren der Eberesche wieder siehst und am dunklen Himmel die nächtlichen Wanderzüge der Vögel. Es macht mich traurig zu denken, dass die Toten sie nicht sehen. Die Dinge, auf die wir angewiesen sind, sie entschwinden. Was nimmt die Seele sich dann zum Trost? Ich sage mir, vielleicht braucht sie diese Freuden nicht mehr. Vielleicht ist es schlicht genug, nicht zu sein, so schwer die Vorstellung auch fällt.
Die nächtlichen Wanderzüge von Louise Glick an die im Alter von 80 Jahren gestorbene US-amerikanische Literatur-Nobelpreisträgerin wird auch in den morgigen Feuilletons erinnert, wie wir jetzt hören, von Klaus Bukatzky.
Gedichte sind die schöneren Gebete, lesen wir in der Neuen Zürcher Zeitung. So schlicht, so nüchtern und zugleich so anmutig konnte nur Louise Glück dichten, würdigt Florian Bissig, die Literaturnobelpreisträgerin, die am vergangenen Freitag im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Louise Glück, die 1943 in New York geboren wurde und aus Ungarn und Russland stammende jüdische Vorfahren hatte, begann bereits im Teenageralter zu dichten. Doch ihr Schreiben und ihr Leben waren überschattet von einer schweren Magersucht, deren Überwindung eine langjährige psychoanalytische Therapie erforderte. Glick deutete ihre Erkrankung später als ein Ringen um Unabhängigkeit von der Mutter und als Reaktion auf den Verlust ihrer Schwester, die allerdings vor ihrer eigenen Geburt verstorben war. Eine tröstlich trostlose Dichterin war sie für die Süddeutsche Zeitung. Sie fing an als jüngste der Confessional Poets, die sich mitten in den Lollipop-bunten Eisenhower 50ern nach vorn drängten und Selbstentblößung als poetisches Mittel praktizierten. Erinnert Willi Winkler an die USA in den Jahren unter Präsident Dwight D. Eisenhower. Alles musste auf den Tisch, für Dichter jedweden Geschlechts ein Zwang, aber auch die Möglichkeit, zur eigenen Sprache zu finden. Wieland Freund schreibt in der Tageszeitung Die Welt, Louise Glicks Kunst ist immer auch eine Kunst gegen persönliche Krisen gewesen. Was nur hätte diese Sprachkünstlerin zu der grauenhaften Krise formuliert, der sich nun Israel gegenüber sieht? Manche andere sind da ja lieber sprachlos oder äußern sich unerträglich. Es war gespenstisch still auf den Social-Media-Kanälen vieler Kunstinstitutionen, Kuratoren und Künstler nach den Anschlägen der Hamas am vergangenen Samstag, heißt es im Berliner Tagesspiegel. Doch mehr als das, im Netz kursierten Posts von Künstlern und Kuratoren, die die Anschläge rechtfertigten. Mitunter teilten sie menschenverachtende und gewaltverherrlichende Bilder, teilt uns Katrin Sohns Unerträgliches mit. Mein Gedächtnis wird das Bild nicht los, auf dem Palästinenser über dem toten Körper einer mehrfach vergewaltigten jungen Frau ihren Triumph mit begeisterten Anhängern feiern, ist Hans-Ulrich Gumbrecht entsetzt. Bei dem Überfall auf israelische Grenzgebiete des Gazastreifens zerstörten, verstümmelten und schändeten Mitglieder der Hamas das Leben von Individuen, auf die sie nicht in einer Situation bewaffneter Auseinandersetzung, sondern in der Privatsphäre eines Kibbutz und in der Euphorie eines jugendlichen Musikfestivals stießen, schreibt der Literaturwissenschaftler in der Welt, der einst auch Gastprofessor an der Jerusalemer Universität war. Nach einer umstrittenen Aussage des Autoren Richard David Precht zum orthodoxen Judentum im ZDF-Podcast Lanz und Precht hat die Redaktion die entsprechende Passage entfernt. Lesen wir im Tagesspiegel zu weiterem Unerträglichen. Tatsächlich hatte Richard David Precht in der ursprünglichen Version des Gesprächs fälschlicherweise behauptet, orthodoxe Juden dürfen gar nicht arbeiten, ein paar Sachen wie Diamantenhandel und Finanzgeschäfte ausgenommen. Das sei grundsätzlich von der Religion her untersagt, schreibt Anna Ernst in der Süddeutschen. Markus Lanz widersprach ihm nicht, sondern antwortete noch bekräftigend: Richtig. Simone de Beauvoir, die große französische Literatin, soll ja mal gesagt haben, Fernsehen ist ein Medium von Idioten für Idioten. Wir enden da mit einer Zeile aus einem Gedicht von Louise Glück, das die Welt zitiert. Doch sind Worte keine Lösung.
Der Blick in die Feuilletons war das von Klaus Pokatzki. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.